Liebe Gemeinde, Harry Houdini war ein sehr bekannter Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts in New York, Amerika. Und zwar war Harry Houdinis Spezialität die Entfesselungskunst. Der hatte so einige tolle Tricks auf Lager. Zum Beispiel gab es da einen Act, da wurde er vor den Augen aller Leute gefesselt und in einen großen Holzkasten gesperrt. Da hat man den Holzkasten oben zugenagelt und die ganze Kiste in den East River in New York geworfen. Aber Wunder über Wunder, eine knappe Minute später tauchte Harry Houdini wieder auf und war quick lebendig. Oder eine andere Attraktion: Er wurde in eine Zwangsjacke gesteckt, gefesselt und an einem Seil hochgezogen und dann hing er da in der Luft. Aber er befreite sich vor aller Augen und kam wenige Minuten später wieder frei aus dieser Zwangsjacke. Das war damals eine große Attraktion. Er war ein gefeierter Entfesselungskünstler. Warum erzähle ich euch das? Weil es heute um Entfesselungskunst geht, geistliche Entfesselungskunst. Wenn wir so durchs Leben gehen, passieren immer wieder Dinge, die uns verletzen. Andere Menschen verletzen uns und das kann schnell dazu führen, dass wir bitter werden und einen innerlichen Groll entwickeln. Und diese Bitterkeit und dieser Groll bindet uns. Ja, wie so körperlich, wie irgendwelche Fesseln, die uns binden, wie eine Zwangsjacke. Wir können uns da nicht entfalten. Und es geht darum, die Fähigkeit zu gewinnen, uns daraus zu befreien. Zu befreien aus diesen Bindungen von Bitterkeit und Groll. Das ist geistliche Entfesselungskunst. Und der biblische Fachbegriff dafür heißt Vergebung. Vergeben. Wer anderen vergibt, der befreit sich aus diesen negativen Bindungen von Bitterkeit und Groll. Darüber möchte ich heute gemeinsam mit euch nachdenken, und zwar indem wir ein berühmtes Gleichnis von Jesus lesen, wo genau das Thema ist. Unser Predigttext steht in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Matthäus Evangelium, 18. Kapitel. Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete: Nein, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihn einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz, und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib mir zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn, erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Es geht hier um Binden und Befreien. Der König befreite seinen Knecht, seinen Schuldner. Aber dieser Knecht bindete nun seinerseits einen anderen Schuldner, den er hatte. Und als Folge dessen wurde der Knecht gebunden und ins Gefängnis geworfen. Vergebung ist ein Entfesselungsakt, wo wir uns entbinden von diesem Gebundensein. Bevor wir auf das Gleichnis schauen, wollen wir einmal den kurzen Dialog uns anschauen, den Petrus und Jesus vor diesem Gleichnis haben. Ein Wortwechsel, der ist sehr interessant, weil er macht deutlich, wie Jesus auf der einen Seite und Petrus ganz anders darüber denken, was eigentlich Vergebung ist. In Vers 21, da heißt es, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? 7-mal? Reicht das aus? Daran wird deutlich, wie Petrus Vergebung versteht, nämlich als Akt des Willens. Ja, du strengst dich an, du reißt dich zusammen und du entschließt dich, ich vergebe jetzt dem, der mir Schuld, der Schuld auf sich geladen hat. Es ist ein Akt des Willens, so denkt es Petrus. Und er fragt, wie oft muss ich denn diesen Willensakt, diese Entscheidung aufbringen? 7-mal? Und Jesus antwortet in einer Form, wo man sagen kann, er macht sich vielleicht ein bisschen lustig über Petrus, aber es zeigt eben, dass er Vergebung ganz anders versteht. Nämlich in Vers 22 heißt es, Jesus antwortete, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Es geht also hier nicht um eine Anzahl, dass du dich 7-mal zusammenreißen musst und vergeben, sondern es geht um eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung der Vergebung, die immer dann greift, wenn es eben mal was zu vergeben gibt. Ja, seien es 7-mal 70-mal. Dann eben, was ist das, 490 oder was? So oft musst du dann eben vergeben. Es ist eine Grundeinstellung. Genauso wie du dir nicht sagst, okay, ich stehe heute Morgen auf und ich atme 1200 Mal heute ein. Ja, das entscheide ich und mehr ist nicht drin. Machst du ja auch nicht, sondern dein Körper ist so gepolt, so verkabelt, dass er ständig Luft in die Lunge zieht. Das ist einfach seine Einstellung und das macht er, so häufig es notwendig ist. Also, Jesus sagt uns, Vergebung ist nicht ein Akt des Willens, sondern es ist eine Grundhaltung, eine Einstellung, die du hast. Und für diese Grundeinstellung ist ein dreifaches Wissen vonnöten. Drei Dinge musst du nicht nur intellektuell wissen, sondern du musst sie erkennen, von Herzen erkennen, dann hast du diese Grundeinstellung und vergibst, wann immer es notwendig ist. Und dieses dreifache Wissen, dieses dreifache Erkennen wollen wir uns heute anschauen. Die erste wichtige Erkenntnis, die wir brauchen, um diese Grundhaltung der Vergebung zu erlangen, die erste wichtige Erkenntnis ist, ich bereite mir selber Leid, wenn ich anderen nicht vergebe, wenn ich anderen nicht verzeihe, bereite ich mir selber Leid. Das ist ja der Kerngedanke dieses Gleichnisses. Da ist der Schalksknecht, der nicht vergeben möchte, der diese paar Cent oder paar Euro da unbedingt haben möchte von seinem Schuldner und deswegen vergibt er nicht. Aber die Moral der Geschichte ist, am Ende des Tages sitzt dieser Schalksknecht im Gefängnis und hat gar nichts mehr. Er hat sich also durch diese Weigerung der Vergebung selbst massiv geschadet. Das ist etwas, das müssen wir zunächst einmal erkennen. Dass Bitterkeit mich bindet, dass es mir selber schadet. Auf ganz vielen Ebenen. Natürlich zunächst einmal die geistliche Ebene. Jesus sagt, wenn du anderen nicht vergibst, dann kann die Vergebung des Vaters nicht zu dir fließen. Dann kannst du diese Vergebung nicht wirklich so annehmen, dass es dich rettet. Die Lebensqualität sinkt in den Keller. Wenn man diese Bitterkeit hat und immer an diese Person denken muss, die einem sowas Schlimmes angetan hat und immer wieder ist man gedanklich dabei. Die Person ist gar nicht da, die merkt das gar nicht. Aber du selber machst deine Lebensqualität kaputt. Ganze geht sogar auf die körperliche Ebene, dass dein Blutdruck steigt und dein Organismus ungesund oder dein Körper krank wird durch die Bitterkeit, die da drin ist. Also es schadet dir massiv, wenn du anderen nicht vergibst, wenn du mit einer unvergebenen Haltung durchs Leben gehst. Das ist wichtig, weil so intuitiv denken wir, es ist anders. Ja, wir denken, wenn ich dir nicht vergebe, dann habe ich dich am Haken. Ja, dann bist du dran. Ne? Solange ich nicht sage, ist alles in Ordnung, dann wirst du leiden. Aber ist das wirklich so? Leidet der andere wirklich die ganze Zeit, weil ich ihm nicht vergebe? Oder leide ich in Wirklichkeit nur selber? Schadet es mir in Wirklichkeit selber oder schadet es dem anderen? Es schadet dem anderen nicht. Ja, sondern wir schaden uns selber. Und das gilt es zu erkennen, ganz konkret. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht so allgemein als Wissen betrachten, sondern auf unsere konkrete Situation anwenden und sagen, meine Eltern haben mich vielleicht lieblos erzogen. Und das hat mir geschadet. Aber wenn ich jetzt hier Bitterkeit und Groll gegen meine Eltern hege, das schadet nicht denen. Die sind mittlerweile schon verstorben vielleicht. Ja, oder die wissen das gar nicht oder haben das gar nicht mehr so vor Augen, was damals passiert ist. Das schadet nicht denen, das schadet mir. Das müssen wir ganz konkret sehen, dass wir uns selber schaden. Es geht bei Vergebung also nicht darum, dass wir irgendwie den anderen etwas Gutes tun oder heroisch, geistlich irgendetwas vollbringen, sondern es geht ganz dezidiert um deine persönlichen Interessen. Es geht darum, dass du dich selber befreist und den Schaden von dir abwendest. Ja, so wie der Schalksknecht, der landete im Gefängnis, weil er nicht vergeben hat. Und so landen wir auch im Kerker, wenn wir nicht vergeben. Die erste wichtige Erkenntnis: Ich bereite mir mit meiner Weigerung zu vergeben selber Leid. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass hinter meinem Groll immer eine Geschichte steckt, die ich mir selber konstruiert habe. Hinter allem Groll und hinter aller Bitterkeit steckt eine Geschichte, die ich mir selber konstruiert habe. Was mag der Schalksknecht da gedacht haben, als er aus dem Gefängnis rauskam und dann kam sein Schuldner auf ihn zu und er wollte da einen kleinen Kleckerbetrag erlassen haben und der Schalksknecht, also so hieß dieser, der Knecht, der da nicht vergeben hat, der hieß, oder der heißt in der christlichen Tradition Schalksknecht, deswegen nenne ich ihn so. Dieser Schalksknecht, der hat gesagt, ich will dir nicht vergeben. Was hat er da gedacht? Er muss sich irgendeine Geschichte ersonnen haben. Hat vielleicht gesagt, oh, die Inflation steigt so massiv. Wenn ich auf diese paar Kröten hier verzichte, dann rutsche ich in Armut. Eine absurde Geschichte. Ihm wurde gerade ein Millionenbetrag erlassen. Aber er sieht diese paar Cent und will sie unbedingt behalten. Oder er sagt sich, ich habe mehrere Leute, die mir was schulden. Und wenn ich jetzt ihm die Schuld erlasse, dann kommen die anderen auch an. Und dann wird es immer schlimmer und immer mehr wollen irgendwelchen Schuldenerlass haben. Deswegen muss ich hart bleiben. Und so steckt hinter dieser Unvergebenheit eine Geschichte, die er sich selber konstruiert hat. Und auch unsere Geschichten verhindern Vergebung. Denk mal drüber nach, über eine Person, die du nicht vergeben kannst, wo du Schwierigkeiten hast zu vergeben. Da steckt irgendeine Geschichte hinter, die du dir ersonnen hast. Diese Person hat mein Leben kaputt gemacht. Damals, vor 20 Jahren, da kam es drauf an, da wurde die Weichenstellung meines Lebens gestellt und da hat diese Person mich total im Stich gelassen. Oder wenn man bei den Eltern bleibt, ja, die haben mir einfach nicht das mitgegeben, was ich brauche zum Leben und die restlichen 80 Jahre, die ich auf der Erde bin, leide ich immer wieder darunter, dass sie nicht mir das geben konnten, was ich brauchte. Solche Geschichten ersinnen wir uns. Und es ist wichtig, dass wir an diese Geschichten mal rankommen und uns überlegen, warum fällt es mir eigentlich so schwer zu vergeben? Was für eine Geschichte habe ich mir da konstruiert? Was habe ich mir da aufgebaut, warum ich nicht sagen kann, okay, ich gebe das ab, ich vergebe. Erkenne deine Geschichte, warum du nicht vergeben kannst, was du dir da zurechtlegst. Und dann ist es wichtig, sich zu sagen, das ist subjektiv. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es gibt tatsächlich Situationen, wo Leute dir Unrecht begangen haben, ja, Unrecht angetan haben. Das ist unvermeidlich. Und ich kenne auch Geschichten von euch, wo man wirklich sagen muss, das ist objektiv. Massive Sünde gewesen, was euch da jemand angetan hat. Die Geschichte ist nicht falsch, aber sie ist subjektiv. Man könnte sie auch verändern. Man kann sie auch anders erzählen, als du sie dir erzählst, ohne die Fakten zu verbiegen, ohne einfach zu lügen, ohne einfach zu sagen, es war alles gut, kann man trotzdem die Geschichte so erzählen, dass Vergebung möglich ist. Und das ist wichtig, dass wir da rangehen und diese Geschichte einmal so erzählen, nicht, dass sie das Leid einfach wegwischt und sagt, das war alles nicht so schlimm, aber dass sie so erzählt wird, dass Vergebung möglich ist. Da sollte man zum Beispiel das Element einfließen, dass Gott ja alles in der Hand hat. Nicht dieser Mensch, der mir etwas angetan hat, ist der Akteur, sondern Gott ist doch der Autor meiner Lebensgeschichte. Und er hat sich vielleicht was dabei gedacht, dass ich in einem gewissen Elternhaus groß geworden bin oder dass mir gewisse Dinge im Leben passiert sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass aus Leid immer auch etwas Gutes erwächst. Zum Beispiel ein Vertrauen zu Gott. Wenn keiner von euch hier irgendwelche negativen Erlebnisse hätte in ihrem Leben, in seinem Leben, dann wäre der Gottesdienstsaal heute Morgen leer. Dann wäre keiner von euch da, wenn es nicht Probleme gegeben hätte, wenn man nicht Schwierigkeiten hätte, wo man sagt, da komme ich nicht allein mit klar. Da brauche ich Gott, da brauche ich Jesus. Also auch aus diesen Schwierigkeiten ist etwas Gutes erwachsen. Wir haben überhaupt vielleicht erst den Gedanken bekommen, uns Jesus zuzuwenden. Durch Schwierigkeiten wird auch immer etwas Neues ermöglicht. Eine Tür geht zu, etwas klappt nicht, jemand enttäuscht uns, aber dadurch wächst auch etwas Neues. Wir orientieren uns um, es entsteht auch etwas Gutes. Und daran müssen wir denken, wenn wir die Geschichte neu erzählen. Dass wir uns nicht fixieren auf das eine Schlechte, sondern gucken, wo hat Gott eine Alternative geschaffen? Wo hat er etwas Neues in unserem Leben gemacht? Wo haben wir gelernt, ihm mehr zu vertrauen? Und mit dieser neuen Geschichte wirst du auch in der Lage sein, dann deinem Nächsten zu vergeben. Also erkenne, ich bereite mir selber Leid damit, wenn ich nicht vergebe. Und zweitens erkenne, dass hinter meinem Groll eine Geschichte steckt, die ich selber konstruiert habe und die ich auch anders erzählen kann. Und drittens erkenne, ich bin ein Kind Gottes. Mir mangelt nichts. Der Schalksknecht, das ist eine komische Figur, eine tragische Figur, weil er hat gerade 1 Million Euro von seinem König bekommen. Die Schuld wurde ihm erlassen. Ja, gigantische Summen sind da mal eben gewechselt worden durch ein einfaches Wort, was sein König ihm gesagt hat. Deine Schuld ist dir vergeben. Und trotzdem hält er da fest an irgendeinem Centbetrag, den er seinem Schuldner nicht vergeben wird, will. Der Schalksknecht hat also einen wunderbaren König. Und das ist auch unser Ansatzpunkt, wo wir dran denken sollten, wenn wir vergeben wollen. Wir haben einen wunderbaren König. Wir haben einen Gott, der für uns sorgt. Ein Gott, zu dem wir immer kommen können, wo wir Vergebung unserer Schuld jederzeit bekommen. Gott ist mein Reichtum. Ja, ich bin nicht abhängig davon, was andere Menschen tun. Andere Menschen können mein Leben zwar erschweren und die können auch Dinge machen, die mir wirklich wehtun, das weiß ich und das ist klar. Aber letztendlich hängt dein Glück nicht von Menschen ab, weil dahinter steht immer Gott, der für dich da ist, der dir neue Wege aufzeigt, der dir Kraft geben kann, zu dem du ins Gebet kommen kannst. Da ist dein Glück, da ist die Quelle des Lebens bei Gott. Und wir sollten nicht immer auf Ereignisse und Menschen gucken, und sagen, was haben die mir angetan und wäre das doch alles anders gelaufen, sondern wir sollten zur Quelle des Lebens, zur Quelle des Glückes gehen und uns von Gott füllen lassen. Dort ist alles zu finden. Und wenn wir diesen Ansatzpunkt haben und das praktizieren und das lernen und das immer weiter ausbauen, na, das ist so ein Prozess, den sein Glück bei Gott finden zu können. Das ist zu Anfang vielleicht schwierig oder dann hat man mal schwierige Zeiten, wo es nicht so gut geht. Aber es ist möglich. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir merken, dass trotz schwerer Krankheit, trotz gescheiterter Ehe, kann ich meinen Frieden finden. Auch wenn richtig miese Dinge passiert sind und wenn Leute mich wirklich mies behandelt haben, ich kann meinen Frieden finden, weil Gott für mich da ist, weil er mich trägt, weil er mir Gnade schenkt. Mein Glück hängt nicht von Menschen ab. Und wenn ich das verstehe und wenn das Realität wird, wenn ich das erlebe wirklich, dann habe ich die Kraft auch zu vergeben, beziehungsweise dann geschieht Vergebung ziemlich leicht und automatisch. Dann verfliegt unsere Bitterkeit. Vergeben, Darüber haben wir heute nachgedacht, über Vergebung. Vergeben bedeutet, du befreist dich selbst. Du befreist dich selbst aus dieser Bindung von Bitterkeit und Groll. Und das ist nicht einfach nur ein Akt des Willens, etwas, wozu du dich entscheiden musst, sondern das ist eine Grundeinstellung, die du dadurch erwirbst, dass du drei Dinge erkennst. Das haben wir uns heute angeschaut und das möchte ich noch einmal wiederholen. Drei Dinge gilt es zu erkennen. Zunächst einmal erkenne, dass du dir selber Leid bereitest, wenn du nicht vergibst. Ja, mach dir das konkret klar. Sieh die Person vor Augen, der du Bitterkeit und Groll gegenüber hegst. Ja, und mach dir klar, du schadest nicht dieser Person damit, du schadest dir selber. Ja, in deinem Körper kommt diese Bitterkeit hoch und führt zu erhöhtem Blutdruck und zu sonstigen Krankheiten. Es ist dein geistliches Leben, was unter dieser Unvergebenheit leidet. Du schadest dir selber. Das Zweite, was es zu erkennen gilt, ist, hinter meinem Groll steckt eine Geschichte, die ich selber konstruiert habe. Der Fakt ist da, dass dich jemand verletzt hat. Ja, so ist es. Aber wie du das bewertest, wie du das interpretierst, das ist in deiner Hand. Und du kannst es völlig, oder man kann es völlig unterschiedlich interpretieren. Man kann sagen, das ist eine Stufe gewesen, um weiterzukommen. Ja, das ist zwar ein Hindernis gewesen, aber dieses Hindernis hat dazu geführt, dass ich weitergekommen bin, dass ich mich neu orientieren konnte, dass ich Gott näher kennengelernt habe, tiefer ihm vertraue nach dieser Krise. Das entscheidest du, wie du das wertest, ob du das in einen geistlichen Zusammenhang stellst und Gott dankst für diese Schwierigkeiten, durch die er dich durchgetragen hat, oder ob du mit Verbitterung irgendwelchen Leuten Vorwürfe machst. Und schließlich erkenne, dass du ein Kind Gottes bist. Glück hängt so oder so nie an anderen Menschen. Ja, ob sie dir jetzt Gutes tun oder dir irgendetwas Schlimmes antun, sie können niemals die Quelle deines Glückes sein. Der Reichtum deines Glückes kommt allein von Gott. Und es gilt, immer wieder zu Gott zu kommen und dort aufzutanken, dort sich füllen zu lassen. Und dann werden wir merken, wie unsere Bitterkeit verfliegt. Wir werden merken, wie Vergebung ganz von selber dann kommt. Dann stellen wir uns nicht mehr die Frage, ob wir jetzt dieser Person noch einmal vergeben müssen. Ja, obwohl wir es ja schon 7-mal getan haben, müssen wir es noch ein 8. Mal tun. Diese Frage stellt sich dann gar nicht, weil es geht nicht darum, sich anzustrengen, sondern wir erkennen, dass es einfach richtig ist. Es wird eine Grundhaltung von uns. Wir vergeben so oft wie nötig, damit wir frei bleiben und seien es 7 mal 70 Mal. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben, gemeinsam zu Gott kommen und wir schließen dann diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vater unser, wo es ja auch heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, wir singen gemeinsam das Lied Geh unter der Gnade. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch von hier vorne Gottes Segen, nicht bis zum nächsten Sonntag, sondern ja, für den Rest eures Lebens. Aber ich komme euch besuchen, ja? Wir machen einen Kanzeltausch, soweit ist das nicht und dann sehen wir uns wieder, spätestens natürlich im Himmel.